Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Es ist eine Marke, die viele noch nicht kennen, aber das könnte sich ändern. Lynk & Co. gehört zum Chile-Konzern, ist Schwestermarke von Volvo, Polestar und Zeekr und steckt gerade mitten in einem Umbau. Weg vom reinen Abo-Modell hin zu einem klassischen Händlernetz und Servicenetz in Deutschland. Mein Gast heute ist Christian Treitz, Commercial Director Germany bei Lynk & Co. Er ist ja relativ neu in dieser Rolle, hat 10 Jahre zuvor bei Volvo gearbeitet und erklärt mir jetzt, was Lynk & Co. von den anderen Chile-Marken unterscheidet, warum der Lynk & Co. 08 Long Range ein besonderes Auto ist und wie er den Erfolg misst, der Marke und seinen eigenen, wenn es eben nicht nur über reine KPIs geht. Wir gehen direkt rein in die aktuelle Podcast-Folge von Elektroauto News. Viel Spaß damit. Hi Christian, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir ein wenig über Lynk & Co. sprechen. Bevor wir allerdings eintauchen und mehr über diese Marke erfahren, stell dich auch gerne mal selbst vor, damit wir wissen, wer auf der anderen Seite des Mikrofons der Kamera sitzt.
Hey Sebastian, erstmal danke für die Einladung. Das ist mein erster Podcast in meinem Leben. Von daher gesehen bin ich sehr gespannt darauf und freue mich riesig. Mein Name ist Christian Treitz. Ich bin seit 1,5 Jahren, also seit Januar 2025 bei Lynk & Co., namentlich als Commercial Director Germany. Wir kommen später noch dazu, dass sich das Geschäftsmodell geändert hat. Dementsprechend bin ich von Volvo, ich war 10 Jahre lang bei Volvo tätig, in Deutschland zu Lynk & Co. gewechselt, zu der Schwestermarke, um dort das Händlergeschäft zu forcieren. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, ein Kind. Ich weiß nicht, ob das schon zu detailliert ist für die Einstellung, aber das ist meine Person.
Das ist aber schön. Das freut uns ja auch ein bisschen mehr zu erfahren über die Person dahinter. Das macht es ja spannend, gerade wenn wir hier im Austausch miteinander sind. Du hast eben schon gesagt, Lynk & Co., bist von Volvo dorthin. Lynk & Co. ist ja auch in dem Volvo-Umfeld zu finden. Ihr seid beides Markenunternehmen innerhalb des Chile-Konzerns. Und dennoch ist Lynk & Co. zumindest jetzt den meisten Deutschen noch nicht so der Begriff, wie es zumindest Volvo der Fall ist. Warum ist das so?
Du sprichst einen wunden Punkt bei uns an. Das ist Brand Awareness. Wir sind noch nicht da, wo Volvo ist oder wo unsere Schwestermarken Polestar, unter anderem auch Zeekr ist oder wo Chile gerade versucht hinzukommen. Und an den Markennamen merkt man schon, dass Chile eine sehr große Muttergesellschaft ist mit vielen Marken und wir uns da noch zurechtfinden müssen und den Deutschen erklären müssen, wer wir eigentlich sind und wo wir uns positionieren bei den ganzen anderen Marken. Volvo ist, glaube ich, jedem Deutschen ein Begriff, ist aus deutscher Sicht eine Premium-Marke, sehr skandinavisch, sehr clean, sehr minimalistisch im Design her. Wir sind etwas abenteuerlustiger, etwas anders, etwas aufregender vom Design, sind, wenn man jetzt von der Markenstrategie her argumentiert, unter Volvo angeordnet, also nicht in diesem Premium-Bereich, sondern eher im Volumenbereich. Gleichwohl nutzen wir natürlich die Plattformen und die Entwicklungsmöglichkeiten unserer Schwestermarke mit.
Da sind wir jetzt auch schon bei dem Argument, das heißt, die technische Basis steht auch auf guten Füßen oder auf starken Füßen sozusagen und ihr unterscheidet euch dann durch Design, durch Ausprägung. Weil wo ist der Unterschied, dass ich mich eben für Lynk & Co. entscheide und nicht für Volvo, Polestar oder Zeekr beispielsweise?
Grundsätzlich ist es immer erstmal, was möchte ich als Kunde? Und das Erste, was mich anspricht, ist das Design der Marke. Wie sieht ein Auto aus? Wie fühlt sich ein Auto an? Also wenn wir klassisch Volvo und Polestar nehmen, beide im Premium-Bereich angesiedelt, Polestar sportlicher, Volvo sehr minimalistisch, skandinavisch gezeichnet, eher ruhiger das Familienauto. Wir, wie gesagt, sind etwas abenteuerlustiger, etwas aufregender und das sieht man schon, wenn ich ins Auto einsteige, das ganze Lichtkonzept, die Innenraummaterialien, alles hochwertig, aber etwas aufregender von den Linienführungen her und von der Lichteinspielung her. Wir können jetzt auch gerne über das Pricing-Modell reden, also wo sind wir tatsächlich mit unseren Listenpreisen angeordnet und auch da sieht man wieder, wir sind unterhalb unserer Schwestermarken angeordnet, was Zeekr, Polestar und Volvo angeht. Wir sind oberhalb von Geely angeordnet, die auch seit einigen Monaten in den deutschen Markt kommen. Das heißt, wir sind exakt dazwischen. Und diese Mitte ist auch sehr schwierig, dem Kunden mitzuteilen, wenn man einen nicht kennt. Also ich kann einen Einstieg sehr klar definieren und ich kann Premium sehr stark definieren. Aber diese breite Masse zu definieren, ist in der Kommunikation her aus Marketing-Sicht schon eine Herausforderung. Und an der arbeiten wir gerade.
Du hast jetzt eben schon das Pricing-Modell jetzt angerissen. Auch wo ihr euch preislich bewegt. Das ist ja auch eine Neuheit für euch, du hast es vorhin schon erwähnt. Ihr seid von einem Abo-Modell gekommen, geht jetzt aber auch in das klassische, ich sag mal, Leasing-Kauf-Konzept dann über, wie man es eben von den meisten Automobilherstellern kennt. Magst du das für uns vielleicht mal erläutern, wo ihr herkommt und warum ihr jetzt eben den Schritt gegangen seid, den ihr gegangen seid?
Kann ich gerne machen. Es ist im Prinzip relativ einfach. Als Lynk & Co. gegründet wurde, 2016 auch in Berlin in Deutschland vorgestellt, hat man sich für ein reines Abo-Modell im Direktvertrieb entschieden. Das heißt klassisch das, was man damals immer gesagt hat, schnell, digital, verfügbar, flexible Laufzeiten, monatlich kündbar etc. Und ja, dafür gibt es eine gewisse Kundschaft. Und wenn man das separat betrachtet, dann ist das ein sehr gutes Angebot. Wenn man jetzt den kompletten Automobilmarkt und alle Kunden in Betracht zieht, dann ist es halt nur ein Teil davon. Und vor allem in Deutschland sind Händler immer noch das Gesicht einer Marke. Und dieser Teil hat Lynk & Co. gefehlt. Deswegen hat man sich entschieden, nach Erfahrungen der letzten Jahre zu sagen, okay, wir brauchen ein klassisches Händlernetz. Wir brauchen die Menschen und Mitarbeiter des Handels vor Ort. Unser Vorteil in dem Zusammenhang als Schwestermarke von Volvo ist, dass wir ausschließlich mit Volvo-Händlern zusammenarbeiten. Das heißt, die Erfahrung ist vorhanden. Wir haben ein starkes Netzwerk. Und das ist eine sehr gute Transformation von einem reinen digitalen Abo-Anbieter zu einem klassischen Wholesale-Händlergeschäft.
Kann ich mir das dann so vorstellen, dass ich, wenn ich bei meinem Volvo-Händler vor Ort vorbeischaue, eben auch einen Teil des Showrooms dann mit Lynk & Co. Modellen sehe? Das kennt man ja so analog auch beispielsweise Mercedes und Smart, wird mir da einfallen.
Ich hoffe, dass du in einem Jahr nicht mehr Volvo-Händler sagst, sondern Lynk & Co. Händler. Dann wissen wir, dass unsere Brand-Strategie erfolgreich war. Da müssen wir genau hinkommen. Ja, es gibt einen Showroom, der ist separat getrennt von den Volvo-Showroom. Das ist auch Voraussetzung. Wir wollen uns nicht in Volvo-Showroom mit unseren Autos stellen, sondern es ist ein ganz klar abgegrenztes Designkonzept, was man dem Kunden auch damit erläutern kann. Aber ja, im Moment würde der typische Kunde sagen, ich fahre mal zu einem Volvo-Händler und da steht eine separate Marke noch. In Zahlen ganz kurz gesprochen, wir haben 23 Händler in Deutschland, 84 Werkstätten. 7 Händler haben bereits Full CI, also ein Showroom nach unseren Maßnahmen, abgetrennt von Volvo umgesetzt. Da sind wir am Wachsen und werden jeden Monat 1-2 Händler dazu bekommen, was die Showroom angeht, um unser Markenbild zu stärken, weil ansonsten wird man in der Wahrnehmung des Kunden immer nur ein kleiner Teil von einer großen Schwestermarke sein.
Und das wollte er natürlich vermeiden. Jetzt ist es aber auch so, ich sag mal, getrennter Showroom, habe ich verstanden. Man möchte zwar, ich sag mal, das Gelände mitnutzen, aber dann zwischen Volvo und Lynk & Co. unterscheiden. Wird es auch unterschiedliche Händler und Fachpersonal dann geben? Zu Beginn vielleicht ja auch noch nicht, aber perspektivisch wahrscheinlich.
Ja, da muss man auch wieder sehr stark unterscheiden. Ich glaube, man redet immer von diesem typischen Neuwagengeschäft. Und im Neuwagengeschäft, ja, man braucht einen eigenen Verkäufer. Man braucht immer Menschen, die die Marke leben, die Marke vertreten, authentisch vertreten dem Kunden gegenüber. Und aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung kann man schlecht 2 Marken zeitgleich stark vertreten einem Kunden gegenüber. Sondern wir brauchen Leute, die für uns brennen, für unsere Produkte brennen, die davon begeistert sind, um diese Begeisterung an den Kunden wiederzugeben. Schauen wir hinter die Kulisse in die Werkstatt. Und das ist auch ein Vorteil natürlich von unserer Marke und die enge Verwandtschaft zu Volvo. Die Werkstatt ist ein und dasselbe. Also ob ein Mechaniker in einem Volvo oder einem Lynk & Co. Arbeitet, rein technisch gesehen, macht keinen großen Unterschied. Natürlich hat auch jeder Mechaniker seine Präferenzen, an welchem Modell er arbeitet. Aber rein technisch gesehen ist die Werkstatt eigentlich identisch. Auch die Systeme im Hintergrund sind soweit im Handel bekannt. Das ist ein Vorteil, was Aftersales angeht. Das ist ein Vorteil im Werkstattgeschäft. Das ist ein Vorteil für den Händler im Rahmen seiner Gesamtinvestition. Das Neuwagengeschäft muss immer getrennt sein. Das sehen wir bei anderen Herstellern ja auch.
Du hast jetzt eben auch gesagt, also der Wandel hat stattgefunden, Abo zu klassischem Vertriebsmodell, wo wir jetzt eben sehen, mit der Ausprägung, mit wachsenden Anzahl an Showrooms, die wir in Deutschland haben, damit ja hoffentlich auch mit wachsendem Absatz, das wird ja der Plan dahinter sein, 2025 habe ich bei den KBA-Zahlen gesehen, so 700 Einheiten, die zugelassen wurden. Wo befinden wir uns aktuell jetzt Mitte Juni genau und was ist der Plan, was ist so eine Zielgröße, die man sich für dieses Jahr gesetzt hat, wenn ihr die kommuniziert?
Also ganz genau stand Ende Freitag letzter Woche 526. Das heißt, wir sind auf Kurs, die 700, die du angesprochen hast, vom letzten Jahr zu meistern. Grundsätzlich habe ich immer davon geredet, dass wir vierstellig sein wollen. Ich sage mit Absicht keine genaue Zahl, weil mir das zu inflationär ist. In erster Linie haben wir Händler, die in unsere Marke investiert haben. Das bedeutet, sie haben ihr Geld, ihr Vertrauen in unsere Marke gesteckt. Und für uns ist es wichtig, dass die Händler vor Ort, die wir jetzt am Netz haben, funktionieren. Das heißt, diese müssen ein Business Case sehen, diese müssen einen positiven Trend sehen, diese müssen das Gefühl haben, das Investment war die richtige Entscheidung. Ob da am Ende 1.500 oder 5.000 stehen, das mag geldlich natürlich einen Unterschied machen, aber das Wichtige ist erstmal, dass ich echte Kunden in das Autohaus bekomme, die auch ein Auto kaufen und nicht über weitere Vertriebsmöglichkeiten meine Zulassungszahlen nach oben schraube.
Gutes Argument. Und ihr seid ja auf gutem Weg, so wie du eben schon ausgeführt hast, Mitte Juni, also in dem Tempo weiter, und dann kriegt ihr zumindest vierstellig auf jeden Fall hin. In welcher Höhe, wenn wir dann natürlich noch sehen. Du hast auch im Vorgespräch erwähnt, oder da hatten wir es auch kurz über die Rolle der chinesischen Marke oder dem chinesischen Markt besser gesagt, gehen wir später noch drauf ein. Dort habt ihr aktuell um die 13 Modelle auf dem Markt. In Deutschland sind es meines Wissens nach 3 Modelle. Plug-in-Hybrid, ein rein elektrisches und ein Range Extender. Magst du mal da einen Überblick über das Produktportfolio geben? Oder?
Zwei Plugins, ein BEV.
Der 08 wurde als, ich sag mal, Long-Range-Plug-in-Hybrid
genau.
positioniert. Das war ja, glaube ich, der Punkt. Range Extender, hast du recht.
Also, ja, wir haben das bekannte Modell 01, das war auch das allererste Lynk & Co Modell, mittlerweile als Facelift auf der Straße, reiner Plug-in, 75 Kilometer Reichweite kombiniert. Das Gute ist, 90 Kilometer Inner City, das hat eine Auswirkung auf die E-Prämie für Privatkunden, also das kann man sich ganz gut merken, ist quasi abgehackt damit. Und auch für die 0,5 Dienstwagenversteuerung nebenbei erwähnt, falls hier jemand gerade zuhört, der ein Auto kaufen möchte. Und wir haben den 02er, das ist der Bruder von dem Volvo EX30 von der Plattform her, und der 08er Long Range. Und der 08er ist tatsächlich erstens das Modell, was wir letztes Jahr vorgestellt haben als neuestes Modell, aber es ist auch für alle Lebensarten das durchaus interessanteste Auto aufgrund der Technologie her. Wenn du mich ganz kurz lässt, würde ich das gerne etwas erklären, weil wir reden ja in Deutschland immer Plug-in als Zwischen- oder Brückentechnologie. Und wir haben ja in unserer Automobilbranche eine sehr harte Meinung zwischen funktioniert Elektro voll oder nicht oder brauchen wir noch den Diesel und Plug-ins Brückentechnologie. Und der 08 kommt genau dazwischen. Und ich fahre ihn persönlich. Es geht nicht nur um die 200 Kilometer elektrische Reichweite, die tatsächlich annähernd realistisch erreichbar sind im Alltag. Sondern es geht vor allem um das Fast Charging, also die DC-Lademöglichkeiten. Und ein normaler Plugin kommt ja mit dem AC-Lademöglichkeiten, also AC-Stecker. Ich stecke ihn 6 Stunden an, über Nacht. Ich habe eine Wallbox zu Hause, etc., damit ich zur Arbeit und zurück pendeln kann, voll elektrisch. Und mit den 200 Kilometern und mit dem DC-Charging verändert sich die Nutzungsweise eines Kunden eines solchen Fahrzeugs, weil ich auf der Autobahn vom Schwimmbad, beim Einkaufen, auch das Auto kurz an den DC-Lader anstecken kann und so im Alltag tatsächlich komplett auch ohne Wallbox zu Hause einen elektrischen Nutzen habe. Und das sehen wir bei unseren Kunden auch. Und deswegen ist dieser Long-Range-Plugin, wie wir ihn nennen, extrem wichtig, um Menschen dafür abzuholen, die vor dem Vollelektrischen noch ihre Angst haben oder das nicht ins Lebensmodell passt, wieso auch immer. Aber die können halt die meiste Zeit voll elektrisch fahren, aber haben, wie wir es nennen, die Reichweitenangst nicht im Kopf.
Leuchtet definitiv ein, also gutes Argument. Das heißt auch, wenn man das so sieht, ist der 08er, wie ich es jetzt raushöre, auch eher so euer Flaggschiff-Modell dann hier für Deutschland, weil man eben das Best of Both Worlds dann hier mit sich bringt.
Das sehen wir auch in den Verkaufszahlen tatsächlich. Das ist das interessanteste Auto. Rein vom Listenpreis oder vom Pricing her und von der Ausstattung her. Der Vorteil bei unserer Marke ist, dass wir 2 Trim-Level haben, also 2 Ausstattungsvarianten. Core ist Einstieg, wobei es mittleres Level ist, und More Vollausstattung, inklusive Massagesitze Vollausstattung, also tatsächlich eine sehr gehobene Ausstattung. Und das halt für 2 Preise. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, welche Farbe wähle ich, das kostet keinen Aufpreis, etc., sondern ich sehe das Auto, das kostet einen Preis X, im Fall des 08 More sind es 59.995 Euro. Und das war's. Und damit, mit dieser Einfachheit und mit der Technologie, funktioniert das Auto in Deutschland sehr gut. Würde besser funktionieren, hätten wir eine höhere Brand Awareness natürlich.
Gut, das ist, glaube ich, jedem Automobilhersteller gleich. Daran arbeiten wir jetzt ja hier, zumindest mit deinem ersten Podcast, dass wir das noch ein bisschen nach außen tragen können und da ein bisschen die Blicke drauf lenken können. Dann ist es ja dennoch so, ihr seid ja in einem chinesischen Konzern, Chili-Konzern, wie du es vorhin schon gesagt hattest, damit natürlich auch mit all den Herausforderungen, außer der Brand Awareness, noch geplagt, Zölle, ich sag mal, Diskussion über Werke vor Ort, Markenaufbau, was du jetzt auch schon hier erwähnt hattest. Also wie geht ihr damit um? Wie könnt ihr das meistern? Und wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren entwickelt für euch? Wie habt ihr euren Weg gefunden?
Ich glaube erstmal grundsätzlich daran, dass man sich auf die Sachen konzentrieren sollte, die man in seinem Umkreis selber verändern kann. Also wenn wir zum Beispiel über ein mögliches Werk in Europa reden, das liegt nicht in meiner Hand. Das ist quasi die Entscheidung des Vorstands in China, ob man so etwas macht oder nicht. Ich habe keine Informationen dazu. Betrifft mich ehrlicherweise auch nicht in meiner täglichen Arbeit. Was die Strafzölle angeht, da sieht man das schon und da kann man den 02er, unser rein elektrisches Auto, nehmen. In China produziert, ist davon betroffen. Heißt, wir haben weniger Spielraum, was den Preis angeht, als europäische Hersteller. Die politische Diskussion, ob das gut oder schlecht ist, müssen wir hier nicht führen. Man sieht allerdings, dass das operative Geschäft davon natürlich beeinflusst werden kann und was es uns schwerer macht, das Auto in Deutschland zu vermarkten. Das sind Fakten. Ich glaube aber dennoch, dass sich dieses Thema in Zukunft wandeln wird. Das, was wir in den letzten Jahren sehen, ist, und wir haben sowas Ähnliches bei den Südkoreanern gesehen, bei den Japanern gesehen, die nach Deutschland kamen. Am Anfang herrscht in Deutschland immer erstmal so eine vorsichtige Stimmung gegenüber ausländischen Fabrikaten. Und das hat in der Vergangenheit immer sehr lange gedauert, bis die Hersteller sich tatsächlich dann durchgesetzt haben. Mittlerweile ist das Tempo etwas schneller geworden und man sieht, dass die Anerkennung der Build-Quality, also der Qualität, wie Autos gebaut werden und der technologischen Innovation von chinesischen Herstellern in Deutschland tatsächlich wahrgenommen wird. Das heißt, man muss gar nicht mehr darum kämpfen, die Menschen davon zu überzeugen, dass das ein gutes Auto ist, weil es aus China kommt. Sondern es geht eher darum, auf sich aufmerksam zu machen, dass man überhaupt am deutschen Markt da ist. Diese Wandlung der deutschen Kundschaft hin zu sagen, ja, okay, das können, also kurz gesagt, aus China können gute Autos kommen, unabhängig davon, wo sie tatsächlich entwickelt werden, die ist vollzogen. Also die Qualität wird anerkannt. Und das ist ein Riesenvorteil im Gegensatz zu der Vergangenheit. Deswegen sehe ich das Thema, wenn wir in 2 Jahren, 3 Jahren darüber reden, auch mit den Strafzöllen, ja, es wird immer noch einen Einfluss haben, aber die Kaufbereitschaft gegenüber chinesischer Marken wird steigen in Deutschland. Und das ist erstmal etwas Positives, auf dem wir aufbauen können.
Sieht man ja auch schon so in den Absatzzahlen tatsächlich. Ihr profitiert ja natürlich noch davon, dass ihr eben aus dem schon erwähnten Chili-Konzern kommt, wo man ja auch verschiedene Marken schon kennt, wo ja auch Polestar schon seinen Weg nach Volvo hierher gefunden hat. Und dann kann man ja auch unterstellen, okay, die haben das jetzt einmal geschafft, die werden das noch ein zweites und drittes Mal mit Lynk & Co. einen Sieger schaffen. Also da kommt ja auch noch ein Grundvertrauen her, ohne dass ihr direkt jetzt mit der Brand dann da im Vordergrund stehen müsst.
Es gibt, falls ich das kurz erwähnen darf, wir waren in München im Februar auf den Autotagen. Das ist eine kleinere Messe. Und ich war dort und habe mich tatsächlich mit Menschen unterhalten, die auf den Stand kamen und unsere Marke nicht kannten. Also dieses Kundenerlebnis quasi erlebt. Und das ist, es gab 2 interessante Entwicklungen, die ich beobachten konnte. Erstens, die ersten 2 Fragen waren tatsächlich nicht, woher kommt ihr oder wie viel kostet das Auto, sondern es war, habt ihr Händler, habt ihr ein Werkstattnetz? Das ist das, was die Kunden tatsächlich, egal aus welcher Altersgruppe, interessiert hat. Und erst dann haben sie gefragt, okay, und woher kommt ihr eigentlich? Und was ist das für eine Marke? Und der zweite Punkt ist, und das sieht man, das sind wir nicht allein, das sieht man auch bei anderen Herstellern, das muss man fairerweise sagen, dieses, ich habe einen geringen Einstiegspreis, aber eine sehr hohe Ausstattungsliste mit komplizierten Paketen, das verändert sich auch. Also der Kunde schaut heute viel mehr, was kriege ich denn für meine Leasingrate X an Ausstattung an Auto? Und das ist etwas, was die Menschen überrascht, wenn die dann unsere Ausstattung sehen und unsere Preise. Sie sagen, okay, das ist tatsächlich ein sehr guter Preis, wo ich bei anderen Herstellern nur halb so viel Ausstattung bekomme. Und dieses Umdenken im Pricing von Kundenseite, das wird sich noch verstärken. Und das sehen wir auch bei unseren Eroberungskunden, also Kunden, die von anderen Marken zu uns wechseln, was sie vorher gefahren haben und was sie jetzt fahren. Da sieht man, dass die Menschen anfangen, darauf zu achten, was kriege ich tatsächlich für mein Geld geboten und wo kriege ich die meiste Ausstattung, die beste Qualität etc.
Und da bietet er ja schon mit 3 Modellen eine gute Auswahl. Also wir haben die ja schon genannt. Wie ist denn der Plan für die nächsten 5 Jahre? Sollen da weitere Modelle folgen? Bleibt es jetzt erstmal dabei, damit die, ich sag mal, in den Handel auf die Straße kommen? Kannst du da einen Ausblick geben?
Ist grundsätzlich die Maßgabe ein neues Auto pro Jahr, wobei neu nicht immer ein komplett neues Modell ist, sondern auch ein größeres Facelift sein kann. Ich kenne den Produktplan. Ich bin sehr entspannt und sehr optimistisch, was die nächsten 3 Jahre angeht. Mehr kann ich dazu im Detail jetzt nicht verraten, aber es wird definitiv nicht bei den 3 Modellen bleiben.
Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass es nicht nur Facelifts sind, die dann jetzt in den nächsten 3 Jahren kommen. Das hört man ja schon mal raus zumindest. Und ihr habt ja auch entsprechende Auswahl, die ihr aus China mitbringt, über 13 Modelle, 300.000 Fahrzeuge, die die Marke dort vor Ort verkaufen. Also ihr seid dort gesetzt, ihr seid jetzt auch kein kleiner Player, habt da auch eben entsprechenden Rückhalt. Was funktioniert dort im Moment anders, dass ihr dort eben diese Vielzahl an Fahrzeugen schon absetzt im Vergleich zu Deutschland beispielsweise? Was kann man noch übertragen?
Ich war letztes Jahr im November tatsächlich privat und im Anschluss beruflich in Shanghai und in den umliegenden Regionen und durfte mir auch das Lincoln Co. Headquarter anschauen und die Fabriken. Also es ist wirklich beeindruckend. Wir reden hier in Deutschland und Europa von, wir haben ein kleines Volumen, wenn man ehrlich ist. Wir sind im Anfang eines Dealer-Wholesale-Businesses. Wenn man in China ist, ist das eine komplett andere Dimension. Also die Größe der Fabriken, die Größe der Headquarters, die Größe allein des Entwicklungszentrums ist schier beeindruckend. Wir waren mit Händlern vor Ort, die haben das Gleiche berichtet. Jetzt muss man dazu sagen, die 13 Modelle in China kommen auch aus der Vergangenheit. Deswegen haben die einfach einen längeren Produktverlauf. Was wir uns in Europa, und das gilt für jedes Land in Europa, immer anschauen, ist, welchen Business Case gibt es. Also nicht jedes Auto, was in China funktioniert, wird auch in Europa funktionieren. Sei es aufgrund der Größe, sei es aufgrund des Gewichts, sei es aufgrund Limousine zum Beispiel. Also wir alle wissen, Limousinen tun sich sehr schwer in Europa. Das heißt, man schaut sich sehr genau an, welches Modell kann in welchem europäischen Markt funktionieren und macht es im Gesamtkontext Sinn, dieses Modell dann in Europa einzuführen. Zurückzukommen auf diesen zukünftigen Produktplan. Es gibt sehr attraktive Modelle, für die es sich lohnt, sie einzuführen. Deswegen bin ich da optimistisch. Gleichwohl bedeutet es nicht automatisch, dass es sich für jedes Modell, was es bereits gibt, lohnt, es noch europataglich zu machen, was die Homologation angeht und den Aufwand zu betreiben, das Fahrzeug einzuführen. Auch da darf man nicht vergessen, Homologation und Einführung ist das eine. Am Ende geht es darum, dass man über mindestens 15 Jahre After-Sales-Parts etc. vorhalten muss, damit die Kunden auch eine wertstabile Investition tätigen können. Und da schaut man sich das halt an, was sind die europäischen Bedürfnisse. Und die unterscheiden sich immer noch von den chinesischen, was die Kundenbedürfnisse angeht.
Das ist aber mal ein gutes Learning dann. Das hat die eine oder andere Marke, mit der ich auch schon sprechen durfte, noch nicht so deutlich gesehen. Insofern tritt man in das Fettnäpfchen schon mal nicht. Vielleicht zum Ende noch die Frage, wenn du am Ende des Jahres oder ich sag mal Anfang nächsten Jahres auf 2026 zurückblickst, woran würdest du dann messen, dass das Jahr für dich, für Lincoln Co. ein Erfolg war?
Persönlich, und da unterscheide ich mich vielleicht von anderen Menschen etwas, würde ich das nicht anhand von harter KPIs festmachen, sondern daran, ob die Händler einen Erfolg in der Marke und ihre Investitionen sehen. Uns ist wichtig und mir vor allem ist wichtig, dass die Menschen, die in unsere Firma investieren, uns das Vertrauen schenken, damit auch mir das Vertrauen schenken, sagen, okay, es klappt noch nicht alles zu 100%, es sind noch Hausaufgaben zu tun. Der Weg, den diese Firma und das Team in Deutschland vor allem geht, das ist richtig und den unterstützen wir. Und wenn die Menschen im Handel, die das Gesicht unserer Marke nach außen sind, dieses Gefühl haben, können sie dieses Gefühl auch an den Kunden weitergeben. Ich bin der festen Überzeugung, kein Kunde wird wegen meinem Gesicht jemals einen Lincoln Co. kaufen, aber sie tun es, weil wir Verkäufer und Verkäuferinnen da draußen haben, die genau das tun. Und die müssen wir unterstützen. Klar, am Ende müssen wir Geld verdienen, darauf achte ich und wir müssen einen positiven Business Case auch für uns haben. Auch das ist in Ordnung. Aber wenn es darum geht, habe ich 1 oder 2% mehr Wachstum oder die Zufriedenheit der Händler, dann sollten wir Zufriedenheit der Händler als junges Unternehmen erstmal in den Vordergrund stellen, aus meiner Sicht. Und man darf nicht vergessen, der deutsche Automobilmarkt ist der schwerste und härteste in Europa, vor allem für eine ausländische Marke. Da sollte man sich auch über kleine Erfolge richtig freuen dürfen.
Schönes Schlusswort deinerseits und auch ein toller erster Podcast, muss ich sagen. Ich freue mich, wenn du zum zweiten Mal dann bei uns irgendwann in Zukunft vorbeischaust. Vielen Dank für deine Zeit, Christian.
Danke euch und ich würde mich freuen, euch wiederzusehen.
Das war also mein Gespräch mit Christian Reitz. Was mich am meisten mitgenommen hat, seine Aussage zum Erfolgsmaßstab. Keine Zulassungszahlen, kein Marktanteil, sondern das Vertrauen der Händler. Das ist ehrlicher als das, was ich in anderen Gesprächen schon gehört habe. Die Frage ist nur, wird man sich daran auch messen lassen können, wenn es darum geht, dass Chili, also der Konzern, darauf schaut. Das werden wir natürlich sehen müssen. Auf jeden Fall fand ich es auch interessant, die 08 Long Range ein bisschen näher erläutert zu bekommen. Und er positioniert es ja doch ganz oben an der Reichweitengrenze von einem Plug-in-Hybrid mit 200 Kilometer, die beinahe realistisch zu erreichen sind. Vielleicht muss ich mir den nochmal ausleihen und selbst testen. Überzeugt hat mich auf jeden Fall die DC-Lademöglichkeit. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das Volvo Händler als auch Servicenetz, was dann vielleicht im nächsten Jahr, wenn es nach Christian geht, mehr unter Lynk & Co. bekannt ist, auch seine Vorteile mit sich bringt und zum hoffentlich Erfolg der Marke hier in Deutschland beiträgt. Ich hoffe, die aktuelle Folge hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, Input für eine zukünftige Folge oder einfach Feedback an sich geben möchtest, kontaktiere mich gerne über die bekannten Wege. Dir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.